Das heißt, die Kohle können wir dann auch vergessen.
Die Kohle können wir mittelfristig auch vergessen, ja,
Also wir
wenn wir
brauchen,
es wollen.
ja gut,
Ja.
dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Kohle wir brauchen, um das hinzukriegen. Sprich, wie viel Geld das kostet. Wie rechnet sich, dass sich
Ja.
das für die Ökologie, für die Umwelt sofort trägt? Müssen wir nicht drüber reden. Gut, bei AKWs ist natürlich die Sache so, dass viele Leute sagen, das ist saubere Energie. Aber ich meine, was da jetzt in Asse oder sonstigen Lagern rumliegt, muss ja auch noch irgendwie versorgt werden. Und das strahlt noch ein bisschen länger als unsere Urenkel leben.
Genau, das strahlt sehr viel länger. Bei den Photovoltaikanlagen gibt es ja immer die Kritik, dass da ziemlich viel Energie reinfließt, bis sie dann letztendlich ökonomisch und ökologisch dann auch Energie produzieren. Und da hat natürlich auch eine lange Forschungsphase hat gegriffen und eine lange Entwicklungsphase. Im Moment ist es so, dass die Anlagen, die jetzt ans Netz gehen, die amortisieren sich etwa nach 1 bis 2 Jahren. Das heißt, nach 2 Jahren produzieren die Anlagen dann Energie und haben die Energie, die man gebraucht hat für die Produktion der Anlagen, eingeholt.
Also der CO2-Fußabdruck ist dann neutral
genau.
und wandelt sich ins Positive.
Genau, so ist es, ja.
Gut, dann jetzt reden wir über Geld.
Jetzt reden wir über Geld. Also Solaranlagen, sprechen wir mal über Solaranlagen, werden ja im Vergleich zu den anderen erneuerbaren Energien am meisten subventioniert. Das heißt, wenn einer eine Anlage aufs Dach packt, bekommt er jetzt immer 43 Cent pro Kilowattstunden. Das ist mehr als das Doppelte, wie normalerweise der Strom kostet. Und das zahlt natürlich jemand. Und zwar zahlt das der Stromabnehmer in der Summe. All das, was da an Subventionen gegeben wird, wird auf den Strompreis wieder obendrauf gepackt und zahlt dann letztendlich der gesamte Stromabnehmer, die Gesellschaft der Stromabnehmer.
Das wird aber immer weniger, ne? Also diese Zuschüsse nehmen ab.
Die Zuschüsse nehmen ab. Die haben jetzt am 1. Januar 2009 auch wieder abgenommen um ein paar Cent. Allerdings haben die weniger abgenommen wie die Anlagen im Vergleich zu den Anlagen. Die sind sehr viel günstiger geworden. Also jetzt gerade im letzten Quartal haben die Anlagen, sind sie sehr viel günstiger geworden, die Solaranlagen. Jetzt werden sie noch mal günstiger. Es gibt welche, ich habe gestern mal im Netz noch mal nachgeguckt, die sprechen von 30%. Das ist übertrieben. Aber 10% werden die auf jeden Fall günstiger. Vergleich 2008 zu 2 Ende 2009.
Ganz kurz, vierköpfige Familie möchte sich per Strom vom Dach versorgen, kostet in der Anlage. Was braucht eine vierköpfige Familie für eine Anlage auf dem Dach?
Eine vierköpfige Familie braucht etwa 20, 30 Quadratmeter. Das kostet, jetzt muss ich mal schnell auf meinen Spickzettel schauen, also ein Kilowatt Peak, das ist die Leistung, die sind etwa 10 Quadratmeter und dann bräuchten sie etwa so 30, 40 Quadratmeter, je nachdem, wie viel Strom die brauchen. Und ein Kilowatt Peak kostet ungefähr 3.000 bis 5.000 Euro, je nachdem, was sie für ein Modul haben. Da gibt es
also
große 10, Unterschiede.
Also 15.000 muss man erstmal auf den Tisch legen.
Ja, mehr, genau.
Und wann hat man es wieder raus?
Etwa, je nach Modultyp, nach 10 Jahren amortisiert sich das bei den jetzigen Zuschüssen, die es gibt.
Sie persönlich, privat, nutzen natürlich auch Solarstrom?
Genau, ich nutze auch Solarstrom und nutze auch die Solarthermie. Habe auf dem eigenen Dach eine Solarthermieanlage, das heißt zur Unterstützung der Warmwasserversorgung. Und habe leider kein Haus, das sich eignet für den Strom, für die Stromproduktion. Deswegen habe ich die Solaranlage Photovoltaik mit meinem Bruder auf dessen Haus, das sich hervorragend eignet, gebaut.
Sie müssen jetzt keine Leitung von dem Haus Ihres Bruders zu Ihrer Wohnung schlagen, sondern es geht sowieso alles ins Netz. Sie haben gemeinsam investiert.
Genau, wir haben gemeinsam investiert und letztendlich ist es egal, wo man diese Solaranlage hat, es geht immer ins gleiche Stromnetz ein.
Ja.
Und Hauptsache ist, dass es sehr viele tun und dass dann der Anteil der solaren Energiegewinnung im Strombereich wächst und wächst.
Wie viele Jahre hat die Photovoltaik bei Ihnen gebraucht, bis Sie unterm Strich in den, wie sagt man, eine schwarze Null hatten
genau,
oder so?
Genau, die ist jetzt 11 Jahre alt. Wir haben sie komplett finanziert und die läuft dieses Jahr in das Plus. Das heißt, wir haben jetzt, kriegen wir den Strombetrag direkt überwiesen.
Sie werden gerade immer reicher.
Wenn man das so will.
Also ab sofort kriegen Sie was raus.
Genau, ab sofort kriegen wir was raus, obwohl es komplett finanziert war.
Das ist nicht schlecht. Und was das warme Wasser, die thermische Anlage angeht, geht es, glaube ich, noch schneller, dass sich das rentiert.
Genau, da ist man in 2 Jahren soweit, je nachdem, wie viele Leute eben in dem Haus wohnen und wie groß die Anlage ist. Das muss gut abgewogen sein, die darf nicht zu groß sein, darf auch nicht zu klein sein. Und dann ist man in 2 Jahren, 3 Jahren schon soweit. Die sind auch nicht so teuer, die sind auch nicht so groß. Da findet man auf jedem Haus ein Eckchen, die nutzen auch die diffuse Strahlung. Das funktioniert auf jedem Haus, auf fast jeder Haus. Ich sag mal 95%.
Sie brauchen aber in der Gegend dann auch noch ein bisschen Platz für einen großen Boiler, denke ich. Das warme Wasser muss ja irgendwo drin sein.
Ja, es funktioniert ja technisch so, dass irgendwo im Haus ein Warmwasserboiler ist und wenn das Wasser auf dem Dach heiß genug ist, 100, 120 Grad, es geht ja unter Druck dort oben, und dann wird es ausgetauscht in den Boiler und dann hat man dort entsprechendes Warmwasser fürs Haus. Und so geht es den ganzen Tag. Das heißt, man hat nachts dann auch noch das warme Wasser vom Tag.
Wie viel groß muss denn dieser Boiler sein für 4 Personen?
Oh, jetzt müsste ich mal meinen Installateur fragen. Groß, 150, 180 Liter.
Ne? Ja. SWR 1 Leute mit der Solarexpertin, Geoinformatikerin Professor Dr. Martina Klerle. Was ist eigentlich Geoinformatik genau?
Ja, unsere Studenten, also im Studiengang Geoinformation und Kommunaltechnik an der Fachhochschule in Frankfurt, die stellen mir die Frage auch immer, die haben sich dafür entschieden für dieses Studium und wissen es dann oft im ersten Semester noch nicht. Geoinformation.
Wie kann man sich für etwas entscheiden, wenn man nicht weiß, was das ist?
Ja, so ist es leider heute manchmal. Also Geoinformation ist eine Art der Informatik, aber eine Informatik, die sich mit Fragestellungen des Raumbezugs beschäftigen. Das heißt, Karten erstellen mit der Informatik, oder wenn wir jetzt hier bei dem Solarprojekt bleiben, wie man mit Hilfe von Messungen, ganz einfachen Messungen, da gibt es dann XYZ-Werte, ganz einfache Messungen, kann ich dann ausrechnen, wie die Neigung eines Daches ist oder wie die Ausrichtung eines Daches ist. Die meisten Leute kennen die Geoinformatik in der Anwendung von Google Earth zum Beispiel. Das ist eine klassische Geoinformatik-Anwendung, dass man Karten baut im Internet oder auch einfach im normalen Computer, die man dann eben per Mausklick und mit den normalen Werkzeugen im Internet benutzen kann.
Ja, ich stehe dem ja offen gestanden privat etwas skeptisch gegenüber. Ich fühle mich da schon sehr beobachtet. Ich möchte gar nicht im Netz kenntlich machen, wie mein Garten aussieht, wo man vielleicht über die Terrasse am besten einbrechen kann oder was ich sonst im Garten tue.
Ja, das ist auch immer wieder ein ganz heißes Thema im Datenschutz. Also gerade auch bei diesem Solardachkataster mussten wir uns ganz eng mit dem Datenschutz abstimmen, damit das, was jetzt im Internet bekannt gegeben wird, nämlich die Nutzung des Solardaches oder wie ein Haus geeignet ist für die solare Nutzung, da hat der Datenschutz ganz intensiv nachgefragt und jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg hat es ein halbes Jahr gedauert, bis der Datenschutz dann klare Aussagen gemacht hat, wie es denn möglich ist, und so wird es dann auch im Internet dargestellt.
Mhm. Sie haben kein Abitur gemacht und sind Professorin.
Ja.
Können Sie mir kurz sagen, wie man das macht?
Das ist was ganz Seltenes sicherlich. Also ich habe meinen ganzen Werdegang über den zweiten Bildungsweg gemacht. Ich habe im zarten Alter von 16 Jahren eine Lehre als Vermessungstechniker angefangen. Und nach der Lehre habe ich dann Fachhochschulreife nachgeholt über den zweiten Bildungsweg. Nachdem ich dann die Fachhochschulreife hatte, hatte ich an der Fachhochschule studiert und so weiter, bis ich dann eben an der Universität gelandet bin, dort promoviert habe und dann meine Professur bekommen habe. Ich selber bin ein sehr einseitig begabter Mensch, Mathematik sehr gut, Deutsch sehr schlecht, und das macht unser Bildungssystem, da wird es schwierig, da einen guten, geraden Weg zu bekommen, weil man immer durchschnittlich gut sein muss hier.
So ganz schlecht können Sie in Deutsch eigentlich nicht sein, wenn Sie lauter Stipendien für Hochbegabte kriegen. Wie fühlt man sich so als Hochbegabter in der normalen Umwelt?
Ja, man muss immer irgendwie eine Lösung finden. Also ich war jetzt in Deutsch zum Beispiel sehr, sehr schlecht, also ein klassischer Legastheniker. Und ich habe dann zum Beispiel meine Hochschulreife dadurch gemacht, dass ich mich entschieden habe, ich mache eine Romaninterpretation, habe in einer halben Stunde diesen Roman interpretiert und habe dann die restlichen 3,5 Stunden dazu gebraucht, die richtigen Worte in diesem Buch zu finden. Und dann habe ich trotzdem meine 1,5 bekommen.
Sie waren also miserabel in Deutsch, weil Sie nur eine 1,5 bekommen haben. Und nur um mal die Verhältnisse gerade klarzustellen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Sie haben dann das Deutsche ja noch insofern angewandt, als Sie dann selber auch geschrieben haben, ne? Eigene Stücke.
Ja, ich liebe das Theater und hin und wieder schreibe ich ein Theaterstück. Die Theatergruppe Doretrever in meinem Heimatort, die spielt jedes Jahr Stücke und einige davon habe ich selber geschrieben. Und zwar immer so, wie es das Leben so schreibt. Eines heißt zum Beispiel Unter anderem Umständen. Das habe ich geschrieben, als ich schwanger war, und dann habe ich so eben die Geschichte einer Geburt niedergeschrieben.
Die Geschichte einer Geburt auf der Theaterbühne.
Genau, von der Zeugung bis zur Geburt.
Wie realistisch ist das? Na ja, gut, ja. Kann man sich aber bei Ihnen im Ort noch angucken.
Oder? Kann man sich wo angucken?
Ja, welches Theater das aufführt?
Das Theater Doretrever, genau, im Taubertal in Schäftersheim.
Gut, ja. Wissen wir das jetzt auch ganz genau.
Genau.
Unsere Hörerinnen und Hörer werden nicht müde, uns zu mailen, auch mit vielen eigenen Vorschlägen und mit vielen weiteren Fragen. Da hat gerade einer mit Stolz verkündet, eine Photovoltaikanlage installiert zu haben und ist ganz froh, dass sich das von Anfang an von selber trägt. Kostet eigentlich kein Geld. Eigentlich das beste Argument dafür, sowas zu machen.
Ja, es kostet für denjenigen, der es baut, zunächst mal kein Geld. Rechnerisch natürlich rechnet sich das dann erst so nach etwa 10 Jahren. Es kostet natürlich für irgendjemand Geld, weil die Anlage kostet natürlich auch Geld. Aber sie rentiert sich dann eben nach 10 Jahren ganz gut. Und das ist das Beste, was wir tun können, dass wir diese Solaranlagen Stück für Stück, um ein dezentrales Netz hinzubekommen, auch wirklich immer mehr vorantreiben.
Es gibt ganz viele konkrete Fragen. Zwei nochmal ganz kurz. Was ist mit der Entsorgung, wenn es den Anlagen mal nicht mehr so gut geht? Also wenn man die entsorgen muss, sind da viele Sondermüllsachen drin?
Die ersten Anlagen, die es gegeben hat, die älteren Anlagen, die jetzt auch noch auf den Dächern sind, das ist Sondermüll, die muss man dann entsprechend entsorgen. Die neueren Anlagen, also es gibt jetzt zum Beispiel auch Dünnschichtmodule, die bestehen aus ganz normalen Produkten, zum Beispiel diese CIS-Technologie, CIS steht für Kupfer, Idium und Selen, das ist dann normaler Hausmüll. Das heißt, die alten Anlagen muss man schon kritisch beurteilen, die sind Sondermüll. Neueren Anlagen gibt es unterschiedliche und die sind in der Regel dann ohne Sondermüll zu entsorgen. Aber die sind ja etwa 30 Jahre auf dem Dach oder wenn es gut geht, noch mehr.
Und was entstehen für Wartungskosten während dieser 30 Jahre oder noch mehr? Was kostet das, um das instand zu halten,
zu warten? Am besten ist es immer, wenn der Eigentümer wirklich regelmäßig schaut, ob genügend Energie reinkommt. Und wenn irgendwas schief geht, dass er dann gleich seinen Handwerker holt. Es gibt eine technische Einrichtung, das nennt man Wechselrichter, der muss immer wieder überprüft werden. Wenn es gut läuft, haben sie alle 5, 6 Jahre mal eine kleinere Reparatur. Wenn es hervorragend läuft, läuft es durch. Und natürlich gibt es auch bei Solarprodukten schlechtere Module. Da kann man sich zum Beispiel bei den IHKs informieren, was es denn für Module gibt und was es auch für Handwerker gibt. Denn vom Handwerker hängt sehr viel ab, dass das gut aufs Dach kommt.
Sie haben für die Städte Osnabrück, Gelsenkirchen und Braunschweig dieses Solarpotenzial-Dachkataster schon gemacht. Und Sie sagen, für Baden-Württemberg steht's bald. Wann kommen die ersten Gemeinden im Internet zum Nachgucken hier?
Wir werden im Juni, Juli, also das ist in Kürze der Fall, das Ganze dann im Internet sehen können. Sie müssen einfach nach den Begriffen Sun Area, so heißt das Forschungsprojekt, im Internet suchen. Und dann kommen Sie sowohl im Schwarzwald wie auch in der Region Neckar-Odenwald-Tauber auf die Internetseiten, wo dann jedes einzelne Haus dargestellt ist, wie gut sich's für die Solarenergie eignet.
Warten wir es ab. Zunächst mal schönen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Und viel Erfolg bei der weiteren Nutzung der Energie. Wollen Sie noch jemanden grüßen?
Natürlich, ich will das Team, nämlich das Forschungsteam, grüßen. Allen voran Dorothea Ludwig und Sandra Lanik, die mir zur Seite gestanden sind bei der Entwicklung. Und ich hoffe natürlich, dass wir ein ganzes Stück näher kommen an das Solarzeitalter und gebe allen dazu Mut.
SWR 1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.